Beginnen wir unseren True Crime Podcast mit einer erfreulichen Nachricht aus dem Appenzellischen Monatsblatt von 1834. Dort heißt es, Zitat: Allervorderst freuen wir uns des rühmlichen Fortschrittes der Zeit, dass wir seit dem 18. Wintermonat 1819 keine Hinrichtung mehr hatten. Beinahe 15 Jahren seither ohne eine Todesstrafe. Das hätte man noch vor wenigen Jahrzehnten für unmöglich gehalten. Und man darf sich nicht verwundern, wenn die seltsamsten Deutungen herhalten mussten, um diese auffallende Erscheinung zu erklären. Wie es zum Beispiel geheißen haben soll, das Schwert sei der Obrigkeit von der Tagsatzung entzogen worden und so weiter. Zitat Ende. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie an diesem schönen Datum 23.1.23. Ich bin Nicole Billeter und freischaffende Historikerin. Heute wenden wir uns nach Appenzell Ausrohrden und sehen zunächst an, wie man dort die Todesstrafe beurteilte, beziehungsweise welches die Verbrechen waren, die zur Vollstreckung der Todesstrafe anfangs des 19. Jahrhunderts in jenem Halberkanton führten. Im Appenzellischen Monatsblatt von 1834 wurde ein kurzer Abriss der Geschichte im Halbkanton aufgeführt. Von dort eben stammt das vorherige Zitat. Es gab also in den 1830er Jahren schon Menschen, die sich ängstigten, dass man zu wenig streng richtete, dass man ihnen das Schwert abgenommen habe. Aber das Appenzeller Monatsblatt sah das als erfreuliche Entwicklung. Es blickt zurück auf die Entwicklung der Todesstrafe im Kanton Ausserrhoden. Ihn gab es bekanntlich seit 1597. Schon im Jahr darauf wurde ein erstes Mal jemand in Trogen hingerichtet. Das Blatt gab an, es sei etwas schwierig, die Anzahl der folgenden Todesstrafen nachzuvollziehen, da die Protokollbücher nicht immer klare Aussagen treffen. Es wurden aber sicher 215 gezählt. Dabei erwähnt die Schrift auch gleich die abscheulichste Hinrichtung, nämlich jene an Paul Schwarzenberg aus dem Tirol. Er wurde bei einer versuchten Brandstiftung in Gais entdeckt und danach nicht nur verhaftet, sondern auch schrecklich gefoltert. Er gab schließlich an, er könne sich gar nicht mehr an alle Diebstähle erinnern, die er begangen habe. Aber bestimmt habe er über 700 Menschen umgebracht und zwei Brandstiftungen begangen, dabei seien 132 Häuser niedergebrannt. Seine doch etwas unglaubwürdigen Aussagen unter Folter wurden damals für voll genommen. Schwarzenberg wurde 1617 auf dem Weg zur eigenen Hinrichtung mit glühenden Zangen gezwickt, wie es so schön heißt. Danach wurde er durch das Rad hingerichtet. Es war eine der schlimmsten Todesstrafen, die denkbar waren. Das Monatsblatt von vor 200 Jahren kommt danach auf die Hinrichtungen von sogenannten Hexen zu sprechen und bezeichnet sie ohne ein Zögern als Justizmorde. Die Schrift konzentrierte darauf eine Häufung von Hinrichtungen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wegen Sodomie. Darunter verstand man damals nicht dasselbe wie heute. Es war damals die Umschreibung von Homosexualität. In der Regel wurden nur Männer für diese Taten bestraft. In den Jahren bis 1819 wurde nur noch einmal pro Jahr ein Todesurteil ausgesprochen. Und danach kam ein Wendepunkt in der Appenzeller ausserrhodischen Blutsgerichtsbarkeit. Zitat: Als entschiedener Wendepunkt zur Beschränkung der Todesstrafe darf wohl das im Jahr 1821 über Anna Rohner von Schönengrund ausgefällte Urteil betrachtet werden. Des Kindermordes angeklagt und geständig wurde sie den langen Gang ausgepeitscht. Zitat Ende. Wir mögen uns fragen, was ist das jetzt für ein Wendepunkt? Aber für Zeitgenossinnen und Zeitgenossen musste dieses Urteil, nochmals betont mit Auspeitschung, außerordentlich milde erscheinen. Waren doch Kindsmörderinnen über Jahrhunderte ganz sicherlich hingerichtet worden. So wurde der Frau sozusagen das Leben geschenkt. Das musste als Wendepunkt zur Milde angesehen werden. Jedenfalls empfand es das Monatsblatt etwa 20 Jahre später so. Denn nun setzten auch andere Urteile ein. Es wurden nur noch sehr wenige Todesurteile gefällt und nur noch nach Verübung von schlimmsten Taten. Diebstähle gehörten da nun nicht mehr dazu. Kommen wir nun zum Fall von Johannes Fischberger. Er war bei seiner Verurteilung 21-jährig, ein lediger Schreiner und Zimmermann. Er hatte schon einige kleinere Diebstähle verübt, aber diese wurden im Urteil nicht besonders aufgeführt. Dass er zum Tode verurteilt wurde, das war der Tatsache geschuldet, dass er schwere Brandstiftung begangen hatte. Aber sehen wir einmal, was seine Verbrechen waren. Er beging Diebstähle, meistens in der Nacht oder wenn jemand zu Hause war. Einmal aber bedrohte er eine Frau mit einer Axt, musste dann allerdings ohne Beute flüchten, weil sie Hilfe geholt hatte. Schlimmer wurde es dann im nächsten Fall. Im Original liest sich das so. Zitat. Dass er in der Nacht vom 2. auf den 3. November 1833 mit Ulrich Roth von Hemberg, den er zu einem vorhabenden Gelbdiebstahl verleitet, in des Altratsherrn Jägers Stadel an der Windhalde in Urnäschen vermittelst gewaltsamster Öffnung desselben gedrungen, in demselben Feuer geschlagen, eine Beige Staudenwellen trotz den Abmahnungen von Roth angezündet und, nachdem er gesehen, dass das Feuer schnell und heftig um sich griff, vornen am Haus an einem Baum heraufgeklettert, durch Einschlagen eines Fensters in die Kammer hereingesprungen und nachdem er durch den Ruf »Flieht, es brünnt!« den Ratsherrn Jäger und dessen Frau zur Rettung gemahnt, das vermeinte Geldtrögle ergriffen, zum Fenster hinausgeworfen und nach einem Wäldchen getragen, in welchem er aber nicht mehr als circa 10 Pfund Barschaft gefunden, die er hernach mit Roth geteilt hat. Zitat Ende. Für diese und ein paar wenige andere Taten wurde Johannes Fischbacher zum Tod verurteilt. Als Gründe für das harte Urteil wurde angegeben, er habe im zitierten Fall einen anderen Mann zur Mittat verleitet und ihm nicht gesagt, dass er eine Brandstiftung plante. Er habe außerdem die Brandstiftung begangen, obwohl er zweimal von seinem Mittäter davon gewarnt worden war. Außerdem sei es an dem Abend außerordentlich windig gewesen. Für den letzten Grund muss man verstehen, was uns heute nicht mehr so sehr sorgt. Aber bei starkem Wind konnte ein Feuer in einer Häuserenge sich natürlich sehr rasch ausbreiten und völlig außer Kontrolle geraten und andere Häuser, ja ganze Dörfer einäschen. Davor fürchtete man sich sehr. Fischbacher spielte also im wahrsten Sinn des Wortes mit dem Feuer. Und seine Tat machte auch deutlich, dass es für ihn, für das Durchsetzen seiner Ziele keine Rolle spielte, weitere Opfer in Kauf zu nehmen. Er hatte außerdem lange versucht, die Brandstiftung auf seinen Mittäter abzuwälzen. Zudem hatte er die Taten auch noch lange hartnäckig geleugnet. Diese letzte Aussage ist ein jahrhundertealter Topos. Man findet ihn seit ewigen Zeiten in den Schriften. Dieses hartnäckige Leugnen wurde den Verdächtigen immer, wirklich immer als Verschlimmerung der Tat angerechnet. In der sogenannten christlichen Welt erwartete man eben, dass jemand reuemütig gestand und das am besten gleich. Nur so fand sich Vergebung. Stellte sich jemand dagegen, dann wurde er direkt als harter Berufskrimineller angesehen und dementsprechend behandelt. Auch bei Fischbacher war es offenbar so gewesen. Die Justiz wandte nun jene Mittel an, die damals üblich waren. Als erstes wurden die Lebensumstände Fischbachers schlimmer, indem man ihn ins schlechteste Gefängnis steckte. Dort bekam er nur noch Wasser und Brot vorgesetzt. Außerdem wurde dann schließlich ein Verhör unter Folter durchgezogen. Er wurde 57 Mal mit einer Rute geschlagen. Da habe Johannes Fischbacher endlich gestanden. Die Schrift meint zu wissen, dass es aber nicht die körperlichen Schmerzen waren, die den jungen Mann zum Geständnis brachten, sondern die strenge Standfestigkeit der Verhörrichter, die sich von ihrem Weg, also von ihrer Voreingenommenheit, abbringen ließen und sicher waren, dass er schuldig war. Die Schriften geben zudem an zu wissen, was Fischbacher sich überlegt habe. Er habe die Brandstiftung geleugnet, bis sich sein Mittäter gestellt hatte und dieser die Tat umgehend zugegeben hatte. Danach erst änderte Johannes Fischbacher seine Aussage, indem er zunächst seinen Mittäter der Brandstiftung bezichtigte. Er soll angeblich gehofft haben, dass der Mittäter unter Folter vor ihm brechen würde. Denn Fischbacher war jünger und betrachtete den anderen als schwachen Menschen. Er selber würde die Folter länger überstehen und der Mittäter würde eher gestehen. Wie die Schrift auf diese Überlegungen kam, kann nicht eruiert werden. Es wurden aber danach, nach der Folter, die Widersprüche in Fischbachers Aussagen deutlicher, während jene seines Mittäters rot konstant blieben. Nach seinem Geständnis war Johannes Fischbacher dann, gemäß den Aufzeichnungen, bei allen plötzlich der Liebling, denn er verhielt sich nun schön und edel. Das heißt, er verhielt sich so, wie man es von ihm erwartete, als reuiger Sünder. Das brachte ihm nun viele Pluspunkte ein. Besonders berührend sei es gewesen, wie Fischbacher seinen Mittäter um Verzeihung bat, dass er ihn beschuldigt hatte. Das Monatsblatt wusste auch zu berichten, dass Fischbacher zutiefst erschüttert gewesen sei, als das Todesurteil gefällt wurde, obwohl ihn alle schon vorgewarnt hätten. Er hatte wohl gehofft, mit dem Leben davonzukommen. Aber auf dem Weg zur Richtstätte, das Urteil wurde am selben Tag vollstreckt, wie es ausgesprochen wurde, war Johannes Fischbacher dann offenbar ruhig. Er verhielt sich mustergültig, so wie es insbesondere die Obrigkeit von ihm erwartete. Hören wir auch hier wieder den Bericht an. Zitat: Tief erschüttert, aber doch mit vollendiger Besonnenheit ging er nach dem Blutgerüste. Auf dem Stühlchen verlangte er noch, laut aus dem eigenen Herzen zu beten. Und tat es warm und schön. Er endete christlich. Gott sei ihm gnädig. Zitat Ende. Wie üblich sprach ein Pfarrer danach über der Leiche eine sogenannte Standrede. Es war dies eine Art Predigt, die in der Regel nach der Vollstreckung des Todesurteils an die noch anwesende Zuschauerschaft gerichtet wurde. Dabei konnte der Pfarrer auf bestimmte Wichtigkeiten hinweisen. Es war üblich, dass die Aussage etwa die folgende war: Der Sünder hat seinen Weg verloren, wurde von der weisen Obrigkeit gerecht bestraft und ist christlich und ruhig in den Tod gegangen. So sollte das Spektakel ablaufen. So war es richtig und wichtig. Der Ausgleich in der Gesellschaft war wiederhergestellt. der Sünder entfernt. Im Falle von Johannes Fischbacher sprach Pfarrer Frey die Standrede, die später auch noch gedruckt wurde. Er forderte das Publikum auf. Zitat: Fasse diese blutige Jünglingsleiche nun recht ins Auge und vergiss es dann nimmer, wohin die Liederlichkeit führen, wie sie tief in so kurzen Jahren ins Verderben stürzen kann. So deutlich kann man es mit keinem Buchstaben schreiben, so laut und ergreifend mit keiner Stimme rufen, wie es hier zu vernehmen war. Und Elternwort und Predigerwort und Bibelwort wirken nicht so erschütternd wie das schwirrende Schwert und das rollende Haupt. Zitat Ende. Pfarrer Frey warnte die Menge also davor, sich selber schlecht zu verhalten und nahm diesen jungen Dieb und Brandstifter als mahnendes Beispiel. Er glaubte ganz offensichtlich an das abschreckende Beispiel von Todesurteilen. Es mehren sich übrigens nach ca. 1800 die Berichte von Zuschauern, die sich ungebührlich während dieser Hinrichtungen verhielten. Auch wurden ab da immer die Frauenzimmer erwähnt, die sich ganz unschicklich dabei verhielten. Überhaupt, was hatten die da zu suchen? Die sollten doch daheim sitzen und etwas sticken. Eine anständige Dame ging nicht an ein so rohes Geschehen. Ich habe allerdings die Vermutung, dass sich nicht die Verhaltensweise der Zuschauerschaft stark verändert hatte, sondern der Blick der Obrigkeit darauf. Je weniger Todesurteile ausgesprochen wurden, umso deutlicher wurden die Abgründe und die Abwehr dagegen. Da stieß die Lösung, dass Todesurteile nur noch heimlich vollstreckt werden sollten, bei vielen Gelehrten, Philosophen etc. auf Zustimmung. Dies widersprach allerdings allen Traditionen. Denn das Spektakel der öffentlichen Hinrichtung war seit der Zeit der ersten staatlichen Ordnungen ein wichtiges Mittel, dem Volk zu zeigen, dass die Obrigkeit für Recht sorgte. Solange es noch so wenig Leute gab, die lesen konnten, waren dies wichtige Rituale. Es war aber natürlich tatsächlich so, dass diese an Wert und Sinn verloren, sobald die Bevölkerung aufgeklärter wurde und der Staat andere, schriftliche Möglichkeiten hatte, auf seine Berechtigung hinzuweisen. Bald wurde ja sogar propagiert, dass alle männlichen Schweizer ein gleichberechtigter Teil des Staates seien. Da brauchte es ein solch veraltetes Spektakel nicht mehr. So wurde die Abscheu gegen die Todesstrafe auf die Zuschauerschaft projiziert. Solange, bis die Todesstrafe endlich abgeschafft wurde. Immerhin dauerte das nicht mehr so lange. Ab 1848 wurde die Todesstrafe in einzelnen Kantonen nach und nach abgeschafft. Wurden nur noch selten solche Urteile gesprochen. Kam es zu Hinrichtungen, dann nur wegen absolut abscheulichen Morden, wie zum Beispiel im Fall von Heinrich Götti, der seine Kinder vergiftet hatte. Erst seit 1942 ist die Todesstrafe im gesamtschweizerischen Zivilrecht gänzlich abgeschafft, im militärischen Bereich erst seit 1992. In diesem fortschrittlichen Sinne danke ich für Ihr Zuhören. Bis in 2 Wochen wieder. Auf Wiederhören. Thank you.